Was wir vor der Pause noch gesehen haben, ist sehr wichtig. Nämlich, dass man die Tatsache sieht, die Körperfeindlichkeit in der Geschichte der Christenheit kommt nicht von der Bibel, sondern kommt aus der griechischen Philosophie. Insbesondere eben von der Philosophie von Platon und der Ausarbeitung im Neoplatonismus. Und das kam eben als Fremdkörper bereits im ersten Jahrhundert, aber wie ich gesagt habe, ganz besonders im zweiten Jahrhundert in die Christenheit hinein. Und wenn eben der Vorwurf gemacht wird, ja, ihr Christen seid körperfeindlich, muss man sagen, das geht gar nicht. Das sind eben diese Lehren von Menschen, die aber mit der Lehre der Bibel nichts zu tun haben. Und der Apostel Paulus hat dem entgegengewirkt im Neuen Testament. Und ich möchte noch hinweisen auf Hebräer 13, wo genau dieser Entwicklung entgegengewirkt wurde. Denn da heißt es in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Hier wird betont, die Ehe sei geehrt in allem. Das heißt, in allen Bereichen. Die Ehe besteht aus ganz verschiedenen Bereichen und Facetten. Nicht wahr? Es ist die tiefste Freundschaft, die es zwischen zwei Menschen gibt. Und diese Freundschaft drückt sich aus in allen Ebenen, Geist, Seele und Körper. Und die Sexualität ist mit ein Teil der Ehe und Gott, der Schöpfer, hat das hineingelegt. Wir sehen das schon im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, 24, wird im Zusammenhang der Schöpfung gesagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Das hebräische Wort davak heißt sogar ankleben. Und sie werden ein Fleisch sein. Das sind Gottes Gedanken. Und Paulus erklärt im Hebräerbrief, die Ehe sei geehrt in allem. Das heißt, es gibt keine Bereiche oder Aspekte der Ehe, die minderwertig wären. Er betont zwar, die Sexualität außerhalb der Ehe ist Missbrauch. Und darum sagt er, denn Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Denn das zerstört gerade den Grundgedanken Gottes. Aber nichts von Körperfeindlichkeit. Und die Bibel beginnt ja mit dem Schöpfungsbericht, das heißt mit dieser sichtbaren Schöpfung. Von den Engeln wird gar nichts gesagt im Schöpfungsbericht. Aber andere Stellen sagen, dass die Engel auch am Anfang geschaffen worden sind. Aber der Schöpfungsbericht der Bibel beginnt mit der sichtbaren Schöpfung und mit dem Urteil Gottes 7-mal, es war gut. Und das 7. Mal sogar, tov meod, sehr gut. Und da war auch die Ehe mit Teil davon und eben auch dieser Plan Gottes, ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch. Also nichts von einer Verachtung der Materie, der Natur, der Schöpfung. Und darum, dieses Gebot hätte das verhindert, hätte man sich an die Bibel gehalten. Die Ehe sei geehrt in allem. Und diese Ehre gegenüber dem Körper hat sich auch darin gezeigt, dass die Christen von Anfang an ihre Toten nicht verbrannt haben wie die Römer, sondern beerdigt. Und zwar in der Geschichte des Sündenfalls sagt Gott zu Adam, dass er wieder zurückkehren wird zum Staub. Nicht zur Asche, zum Staub. Also die normale Verwesung. Und darum haben auch schon die Israeliten im Alten Testament die Menschen bestattet, nicht verbrannt. Und das ist eine Achtung gegenüber dem Körper. Und die Christen genau gleich haben bestattet. Und das wirkt sich in der Archäologie aus. Zum Beispiel in der Schweiz kam das Christentum in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Und zum Beispiel in Aventicum, Avenche in der französischen Schweiz, dort stellt man ab einer bestimmten Zeit fest, oh, die Toten werden beerdigt. Das Christentum ist in Avenche. Das war ein Hinweis. Und die haben eine Achtung gehabt gegenüber dem Körper und die Bibel lehrt, dass Gott den Körper wieder auferwecken wird. Also der Körper, den wir jetzt als Geschenk von Gott bekommen haben, wird nicht einfach verrotten und nichts mehr sein. Denn der Herr der Atome wird die Körper auferwecken und wird daraus einen Auferstehungsleib machen. Also der Körper ist so wichtig, dass er bleibt. Die Griechen hätten gesagt, was? Auferstehung? So etwas Schreckliches. Der Körper ist ein Gefängnis. Wenn man stirbt, ist man endlich frei. Der Geist ist frei vom Körper. Nein. Ganz anders. Da könnte jemand sagen, ja, aber im Buddhismus und im Hinduismus, dort ist es ganz anders. Da wird der Körper nicht verachtet. Ach wo? Askese ist dort total verbreitet unter den Mönchen. Nicht unter allen, ja? Bestimmte Richtungen, asketisch, also der Körper wird quasi ebenso versklavt wie durch die Askese in den Klöstern und durch die Eremiten, die Einsiedler. Aber dann finden wir auch den Gedanken, die Seele, die geht von einem Körper zum anderen. Reinkarnation. Was bedeutet das? Der Körper, den wir jetzt haben, ist nicht wichtig. Der spielt in Zukunft keine Rolle mehr. Nur die Seele ist wichtig. Geht weiter in Generat, bis dann schließlich das Nirvana oder im Buddhismus das Nibbana erreicht ist. Aber was heißt Nirvana? Das ist Sanskrit, ein Partizip und heißt ausgelöscht. Wenn eine Kerze ausmacht, dann ist das. Das war's. Und dann ist es eigentlich nicht nur die Verachtung des Körpers, sondern ist auch die Verachtung der Seele, des Ichs und des Geistes. Wenn das Endziel ist, merkt man, es ist eigentlich ein Nihilismus, muss man das nennen. Und wie kann das Ziel sein? Und das war mir immer wieder ein Anliegen, wenn ich das Evangelium verkündigt habe in Asien, gerade diese Gedanken rüberzubringen. Ich habe auch schon Beerdigungsfeiern gehalten in Indien und wir mussten auch in Thailand an einer Beerdigung von einem 18-jährigen Buddhisten sprechen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, um diese Hoffnung, die wir haben als Christen, zum Ausdruck zu bringen. Und das kennen sie nicht. Und das ist auch schön, wenn man Rückmeldung bekommt von den Angehörigen, dass ihre Herzen berührt worden sind. Ja, wir haben eine so wunderbare Botschaft, aber es ist ein Ja zum Menschen, zum Körper, zur Seele, zum Geist, oder man kann auch die andere Reihenfolge, zur Seele, zum Geist und zum Körper. Es ist ein Ja. Und der Apostel Paulus zeigt diesen Kolossern, diese Lehre, die da bei euch eingeführt worden ist, das ist eben das sind Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, aber es sind Lehren, die sich ausdrücken durch im Nichtverschonen des Leibes. Der Leib wird da geknechtet durch diese asketischen Lehren. Und dann sagt er, Kolosser 2, 23, und nicht in einer gewissen Ehre. Also dem Körper wird nicht die Ehre entgegengebracht, die ihm zusteht. Es ist also körperfeindlich. Aber das Evangelium ist eben nicht körperfeindlich, sondern hat ein Ja zu jedem Aspekt des Menschen. Und dann sagt er, zur Befriedigung des Fleisches. Wir haben ja schon früher gesehen, im Kolosserbrief bedeutet das Fleisch immer wieder die sündige Natur im Menschen. Und letztlich, sagt der Apostel Paulus, wer auf diese Lehren eingeht, dem geht es letztlich um die Befriedigung von sündigem Verlangen. Es geht nicht um die Ehre Gottes. Und darum kommt dann der ganz neue Teil, Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Also, er hat erklärt, ihr seid mit Christus gestorben. Das heißt, in Bezug auf all diese Axiome in den philosophischen Systemen und Religionen seid ihr Tote, die nicht reagieren, wie der Alkoholiker im Grab nicht reagiert auf Whisky. Aber ihr seid ja in Bezug auf Gott solche, die leben. Ich weiß, die Taufe ist nicht nur ein Untertauchen, sondern auch ein Auftauchen. Und das spricht von diesem neuen Leben. Christus ist auferstanden und diese Auferstehung ist die Grundlage für ein neues Leben in der Nachfolge von Jesus Christus. Und so sagt ihr, wenn das so ist, ihr seid mit Christus auferweckt, so suchet, was droben ist, wo Christus oder Christus ist. Jesus Christus ist heute nicht mehr auf dieser Welt, in dieser Welt, sondern er ist zurückgekehrt in die himmlische Herrlichkeit. Und darum sollte uns das, was oben ist, ganz wichtig sein. Und unsere Ausrichtung sollte sein auf die himmlischen Dinge und die himmlischen Gedanken Gottes. Jetzt könnte einer sagen, ja, seht ihr, das ist genau das. Weg von dieser Schöpfung, nur das Jenseits. Nein, das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn Paulus sagt weiter in Vers 4, wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, Jesus Christus ist heute im Himmel, aber er wird zurückkommen als der König. Und er wird von Jerusalem aus über die ganze Erde regieren. Und ich habe gesagt, die Zukunft ist grün. Denn es wird ein Aufblühen geben dieser Schöpfung im tausendjährigen Friedensreich. Und zwar von dieser Schöpfung. Sehen wir, die ist wichtig. Es ist einfach die Betonung, jetzt im Moment ist Jesus Christus im Himmel. Und darum sollen unsere Gedanken ganz speziell auf den Himmel ausgerichtet sein, wo er ist. Aber im vollen Bewusstsein, dass er kommen wird und er wird alle Probleme dieser Erde lösen. Ökologieprobleme, er wird sie lösen. Wir versuchen es, wir können es nicht. Und man stopft Milliarden und Milliarden und Milliarden hinein und das Geld wird einfach zerstört. Weil es nützt nichts. Es ändert nichts. Und wir sehen, er wird nicht nur die Ökologie lösen, er wird auch alle sozialen Probleme lösen. Und die sind riesig groß. Er wird auch die Probleme des Krieges lösen. Und zwar so, dass Micha 4 sagt, dass man nicht mehr den Krieg lernen wird. Also es gibt keine Rekrutenschule mehr. Braucht es nicht mehr. Es gibt wirklich Frieden zwischen den Völkern. Er wird auch alle Probleme lösen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen. Und das können wir schon gar nicht als Menschen. Die ganze Welt und auch die UNO steht vor einem Haufen von unlösbaren Problemen. Und wir wissen, wenn Jesus Christus kommt, wird er diese Probleme lösen. Und darum ist uns diese Schöpfung nicht gleich. Aber wir sehen, dass jetzt die Ausrichtung, das Wichtige ist, unsere Beziehung zum Schöpfer muss stimmen. Und daraus folgt das richtige Verhältnis zur Schöpfung. Und darum ist das Wichtigste, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das bedeutet, die erste Ausrichtung muss sein auf Jesus Christus, auf Gott. Und wir haben gesehen in Kolosser 1, Vers 16, da wird erklärt, dass Jesus Christus der Schöpfer war, der alles ins Dasein gerufen hat. Also die erste Sache ist Harmonie und Frieden mit dem Schöpfer. Und dann kommt sekundär das Verhältnis zur Schöpfung auch gut. Aber der Zeitgeist heute sagt, wir müssen in Harmonie sein mit der Schöpfung. Und Gott spielt überhaupt keine Rolle. Gott wird ganz bewusst ausgeklammert aus der Politik der EU, aus der Politik der UNO. Gott ist wirklich nichts, vollkommen ausgeschaltet. Und dort ist das Problem. Und da können wir versuchen, die Probleme zu lösen. Und wir können sie nicht lösen. Und wir sehen das ganz besonders im Zusammenhang mit dem Frieden. Warum hat man nach dem Ersten Weltkrieg den Völkerbund gegründet? Weil man eine Organisation wollte, die verhindert, dass dieses Phänomen, das einmal geschehen war, ein Weltkrieg, bei dem alle 5 Kontinente beteiligt waren, dass sich so etwas nie mehr wiederholt. Es ging ein paar Jahre und dann kam 1939, der Zweite Weltkrieg. Das war ja nicht der 27. Weltkrieg. Wir haben noch nie in der Menschheitsgeschichte Weltkriege gehabt. Aber genau im 20. Jahrhundert zweimal. Und dann hat man den Völkerbund aufgelöst und hat die UNO gegründet. Weil man eine bessere Organisation wollte, die wirklich verhindern kann, dass wieder ein Weltkrieg zustande käme. Aber seither, trotz UNO, haben wir Dutzende von Kriegen gehabt, in denen aber Millionen von Menschen getötet worden sind. Und heute stehen wir am Rand eines dritten Weltkrieges. Und das ist nicht übertrieben. Die Situation ist sehr, sehr gefährlich. Und wir sehen, ja, sollen wir die UNO auflösen und eine noch bessere Organisation gründen? Wir schaffen es nicht. Und das anzuerkennen ist das Problem. Man will das nicht anerkennen. Man sagt lieber, wir schaffen das. Und Jesaja 9, da wird über den Friedensfürsten, also über Christus gesprochen und über sein kommendes Reich. Und was dort steht, ist so schön. Jesaja 9, Vers 5. Da geht es um den Messias, der geboren werden soll in Bethlehem. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Oder wörtlich Fürst des Friedens. Es sind 4 Doppelnamen im Hebräischen. Sar Shalom. Also hier wird gesagt, der in Bethlehem geboren werden sollte, dieses Kind, das uns geboren ist, dieser ewige Sohn, der uns geschenkt wurde von Gott dem Vater, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt, die kommende Herrschaft über die Welt ruht auf seiner Schulter. Und diese Schultern sind so stark, dass er alle Probleme der Welt lösen kann. Alles, was wir und das Schweizer Volk und die Schweizer Regierung nicht lösen konnte, alles, was die EU nicht lösen konnte, alles, was die UNO nicht lösen konnte, er wird es lösen, der Friedefürst. Und es heißt dann in Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Und das Problem ist, wenn wir keinen Frieden haben durch den Friedensfürsten, werden wir unsere Probleme nie lösen können. Wir brauchen Frieden mit Gott und dann ist die Möglichkeit da, dass der Friedefürst die Probleme löst. Aber wir sehen, die Weltpolitik lehnt den Fürst des Friedens ab und darum ist unsere Welt so friedelos. Aber die Christen, die kennen Christus bereits jetzt und die wissen, er ist nicht nirgends. Nicht wahr? In dieser Gesellschaft sagt man 2000 Jahre, Jesus Christus ist tot und er wird nie mehr kommen. Ja, aber da sagt der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Jesus Christus ist ja das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist im Himmel und so ist eben unser Leben mit dem Christus in Gott verborgen. Man kann das nicht sehen hier auf dieser Erde. Aber wir sind trotzdem mit ihm in Verbindung, mit dem Friedensfürsten. Das heißt, in unseren Herzen sind besetzte Gebiete. Weil der Friedensfürst im Jenseits, in der himmlischen Herrlichkeit, regiert schon in unseren Herzen. Und darum ist es so etwas Wunderbares, ein Christ zu sein, wenn man diesen Frieden schon jetzt kennt in der Welt des Krieges und der Ungerechtigkeit. Das sind wie besetzte Gebiete. Und wenn man diesen Frieden mit Gott schon einmal persönlich hat, dann weitet sich das aus in der Ehe, in der Familie. Und am Arbeitsplatz kommen Menschen zum Glauben und dieser Friede, diese besetzten Gebiete, weiten sich so aus. Aber, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also, Jesus Christus wird wiederkommen, so wie er vor fast 2000 Jahren weggegangen ist. Er wird kommen auf den Wolken des Himmels. So sagt es Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Er wird kommen und wird sein Reich aufrichten. Aber wir sehen, unser Interesse ist auf den Himmel ausgerichtet, aber auch auf diese Welt. Wir haben eine klare Erwartung für diese Schöpfung in der Zukunft. Und dann geht der Apostel Paulus weiter, ganz praktisch. Das sind jetzt eben die Schlussfolgerungen aus Kapitel 1 und 2. Und da sagt er, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, und Habsucht, die Götzendienst ist, um derentwillen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Nun, welche Glieder muss man da töten? Zu Vers 5 habe ich geschrieben, die sündige Natur, das haben wir letztes Mal sehr ausführlich behandelt. Die sündige Natur im Menschen seit dem Sündenfall, die genannt wird das Fleisch oder auch die Sünde in der Einzahl. Diese sündige Natur in uns wird in der Bibel mit einem Körper verglichen. Also es wird wie personifiziert. Nicht wahr? Also, und darum wird in Römer 6, Vers 6 gesprochen über der Leib der Sünde. Die Sünde ist die sündige Natur, nicht eine einzelne böse Tat. Und der Leib der Sünde, das ist quasi das Böse in uns personifiziert, mit einem Körper. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Um welche Glieder geht es da? Also Körperteile dieser Personifizierung der Sünde? Ja, da werden sie genannt. 5 Glieder werden genannt. Hurerei, griechisch Porneia. Unreinheit, Leidenschaft, gemeint ist böse Leidenschaft, ja? Böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Die werden bildlich dargestellt als Körperteile, ja, der sündigen Natur, die in uns ist und die auch beim wahren Christen immer noch da ist. Bis zum Tod oder bis zur Entrückung der Gemeinde. Ja, und wie kann man die töten? Ich habe hier erklärt, das Wort hier für töten ist nekroo. Das ist nicht das Wort, das verwandt ist mit Thanatos, das übliche Wort für Tod im Griechischen, sondern nekroo, das kennen wir zum Beispiel von nekrotischem Gewebe. Ja, da lebt einer noch, aber da ist Gewebe abgestorben. Das ist nekrotisch, ja? Nekro, ja, sehr bedeutsam, dass Paulus dieses Wort benutzt. Das bedeutet im Griechischen im übertragenen Sinn entkräften, abstumpfen, leblos machen. Und wie kann man das? Also, wie könnte ich meine Hand abtöten? Ganz einfach. Abbinden und warten. Ja, was geschieht, wenn ich das abbinde? Total abbinde, ja, dann wird das Blut unterbrochen, das Sauerstoff in die Zellen bringt und Nährstoffe transportiert und durch Entzug wird dieses Glied abgetötet. Ich lebe dann immer noch, aber ich kann meine Hand nicht mehr brauchen. Ja, dann werde ich ein Linkshänder am Klavier. Dann könnte ich noch Ravel Klavierkonzert für die linke Hand spielen, mit viel Pedal. Das hat ja Ravel damals komponiert für einen Pianisten, dessen Hand im Ersten Weltkrieg durchschossen wurde. Und das ist für einen Pianisten ist eine Katastrophe, wenn die Hände kaputt sind. Ist die ganze Laufbahn kaputt. Und da wollte er ihn trösten und hat ihm dieses Klavierkonzert komponiert für linke Hand und Orchester. Und eben, es braucht viel Pedal, man muss sehr viel springen und so, aber da hat er etwas komponiert, das klingt wie mit 2 Händen. Ja, eben. Abgestorben. Kann man nicht mehr brauchen. Und genau das ist der Gedanke, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und so weiter. Hurerei, habe ich gesagt, griechisch Porneia. Das bezeichnet in der Sprache des Neuen Testaments nicht nur Prostitution, also Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, der bezahlt wird, sondern jegliche Form von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe wird im Neuen Testament mit Porneia bezeichnet. Übrigens, von Porneia kommt auch das Wort Pornografie. Das ist eben das Wort Porno, Hurerei, Unzucht. Und Graphie ist einfach das Wort für Schrift. Also Schriften, Zeitschriften, die eben Unzucht darstellen. Das ist Pornografie. Und wie kann man Hurerei eben als Glied abtöten? Nun, wir finden in Römer 13 eine sehr wichtige Anweisung. Das ist übrigens die Stelle, die dazu geführt hat, dass Augustin um 400 sich bekehrt hatte. Er hat ja ein sehr wildes Leben geführt, sündig, und er war Philosoph. Philosophisch leben und einfach so eben unmoralisch leben, das geht zusammen. Und dann hat er Römer 13 gelesen. Er hatte übrigens eine Handschrift des Römerbriefes bei sich und war da in einem Garten. Und dann hörte er ein Kind im Nachbargarten, das zum Spielen immer sagte, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. Das ist lateinisch. Nimm und lies, nimm und lies. Er hat sich überlegt, soll ich diese Handschrift lesen? Römerbrief aus dem Neuen Testament von Paulus. Und das Kind hat gesagt, einfach so zum Spielen, tolle Lege, tolle Lege. Dann mache ich es doch mal. Er hat einen Römerbrief gelesen. Und dann kam er dazu, in Vers 12 lese ich schon, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Also das Fleisch bedeutet die sündige Natur. Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Er hat sich bekehrt. Hat genau gesehen, das ist ja genau eine Abbildung von meinem Leben. Und Monika, so ist seine Mutter, die hatte lange, lange für ihren Sohn gebetet. Und dann kam der zum Glauben. Und durch diese Stelle. Und da heißt es eben, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Ja, wenn jemand auf dem Internet das zulässt, dass er pornografisches Material anschaut, dann muss er sich nicht wundern, warum er sexuelle Probleme hat. Das ist ganz klar. Aber das ist eben die Förderung, die Vorsorge für das Fleisch. Darum für Christen gilt, das ist ein absolutes No-Go. Das geht auch nicht ein einziges Mal. Nie. Und wenn man nicht diese klare Überzeugung hat, es darf nicht sein, dann muss man sich nicht wundern, wenn der und der sagt, ich habe Probleme da. Aber das dürfte wirklich nicht sein. Man muss das radikal abschneiden und sich dann genau überlegen, was kann ich machen? Welche Vorsorgen, um das zu verhindern? Und es ist so, Pornografie ist wirklich Zerstörung der Person, Zerstörung der Sexualität und es ist auch Zerstörung von jeglichen Beziehungen und Ehebeziehungen. Und Leute, die da drin sind, die kommen in eine Isolation hinein. Das ist ganz schrecklich. Aber das ist so ein wichtiger Vers. Nicht Vorsorge für das Fleisch. Es darf einfach nicht sein. Und wenn man eben den Spalt der Türe einen Millimeter offen lässt, dann ist dort ein Eingangsportal. Und das darf nicht sein. Und darum mein Respekt, als einer mal mir gesagt hatte, ich habe Internet abgestellt, um mich zu schützen. Ja, ich sage nicht, dass man sich nur so schützen kann, aber das war dann wirklich radikal. Und das ist so etwas Entscheidendes und das ist nichts anderes als da radikal abbinden und dann, das macht nichts mehr da. Ist nicht mehr versorgt. Also, es ist wirklich so, es kommt darauf an, was nähren wir im Leben. Wenn wir hier einen Hund haben und dann einen Adler, die miteinander verbinden, dann wird das so sein, dass der Adler, der wird einfach zurückgehalten, der möchte fliegen. Aber der Hund, wenn wir dem zu essen geben, hat der Adler keine Chance. Was kann man machen, dass der Adler fliegen kann? Man muss den Hund aushungern lassen. Das ist nur bildlich, ja. Also niemand soll mir sagen, ich sei Tierquäler und ich fände das toll, wenn man die Hunde aushungert. Aber im Bild, wenn der Hund ausgehungert wird, dann kann der Adler abheben. Und so ist es. Man muss eben das Geistliche in unserem Leben nähren. Regelmäßiges Lesen der Bibel. Und Gemeinschaft pflegen im Gebet mit dem Herrn. Gemeinschaft pflegen mit Christen, die einem ermutigen auf dem Weg. Und die Gemeindezusammenkünfte besuchen. In Hebräer 10 heißt es, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Ja, wie geht das? Und dann habe ich manchmal echt ein Problem. Dann kriegt man Anfragen, könnte ich Seelsorge haben? Ich habe so große Probleme. Ja, aber die gleiche Person kommt die ganze Zeit nicht in die Gemeinde. Die Gemeinde ist ständig Seelsorge. Auch jede Predigt und jeder geistliche Austausch mit Gläubigen, das ist Seelsorge. Die ermutigt, richtet aus und stärkt, gibt Freude, um den Weg mit Entschiedenheit zu gehen. Und wenn man das einfach auf der Seite lässt, ja, dann muss man nicht sich wundern, wenn der Adler nicht fliegen kann, weil man dem Hund zu fressen gibt. Und so ist das also eine ganz praktische Anweisung hier. Tötet, also nekrotisiert eure Glieder, die auf der Erde sind. Und da haben wir eben das Thema im Zusammenhang mit Unzucht. Und dann gibt es alle möglichen Zwischenformen. Und die sind schon in dem Wort Unreinheit darin enthalten. Und dann eben auch böse Leidenschaft, die mit Mangel von Selbstkontrolle zu tun hat. Und das hängt natürlich auch sehr stark zusammen in unserem Umgang mit Alkohol. Alkohol hat einfach die Wirkung, dass er unter anderem auf das Frontalhirn wirkt. Und da ist lokalisiert unsere Fähigkeit zu kontrollieren und organisieren und so weiter. Und dann wird das runtergefahren. Darum tun Leute unter Alkoholeinfluss Dinge mit Leidenschaft, die sie sonst nie tun würden. Und dann sagen sie dem Richter, so etwas würde ich nie tun ohne Alkohol. Ja, aber mit Alkohol. Und die Verantwortung ist, wie gehen wir um mit Alkohol? Und da muss man eben die Glieder abbinden, abtöten. Und das hängt zusammen auch mit ganz klaren Entscheidungen. Man muss nicht warten, bis die Versuchung kommt und dann mal entscheiden. Nein, man muss sich genau überlegen im Voraus, wenn ich in die Situation komme, wie handle ich dann? Und dann ist man bereit. Man darf sich nicht einfach so, wie man sagt, links erwischen lassen. Nein, es sind klare Entscheidungen. Und in Apostelgeschichte 11 sehen wir das sehr grundsätzlich. Da sind Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen in Antiochia, heutiges Südtürkei. Aber das ist da, wo die Aramäer wohnen. Ja, das war früher Nordsyrien, Antiochia. Und die kamen zum Glauben und bekamen nachher Besuch. Aber nicht so schlechten Besuch wie die Kolosser, sondern im Gegenteil, guten Besuch. Apostelgeschichte 11, 22. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute. Und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also der ist gekommen und hat sich gefreut über diese Leute, die zum Glauben gekommen waren. Und dann hat er sie ermahnt oder auch ermutigt. Das griechische Wort bedeutet beides, ermahnen und ermutigen. Also eine Ermahnung, die richtig Mut macht, den richtigen Weg zu gehen. Also nicht einfach Kopf waschen, das ist ohne Ermutigung, sondern ermahnen, sodass es eine Ermutigung ist. Mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Also nochmals, sagt er, ihr müsst wirklich euch entscheiden, ganz bewusst. Ich möchte ganz nahe bei dem Herrn Jesus leben. Und diese grundsätzliche Entscheidung ist eben sehr weitreichend, dass man eben klare Überzeugungen hat, das und das und das und das ist ein No-Go. Das ist nicht mal eben eine Diskussion wert. Das kommt gar nicht in Frage. Und wenn man solche Überzeugungen entwickelt, wird es einem einfach, in der Versuchung zu bestehen. Das ist so eine Hilfe. Und darum sagt der Apostel Paulus das. Aber das ist alles eben Schlussfolgerung aus Kapitel 1 und 2. Da hat er gezeigt, seht ihr, wie wunderbar Jesus Christus ist. Er hat ihnen erklärt, wer Gott ist. Wer der Sohn Gottes ist, der den dreieinen Gott offenbart hat. So herrlich, so wunderbar. Und wenn man von seiner Größe erfüllt ist, dann kann man diese Entscheidungen fällen. Und es funktioniert in der Praxis. Es geht. Also, da haben wir diese fünf Dinge. Und er erklärt übrigens Habsucht. Das ist Götzendienst. Und Habsucht kann sich natürlich äußern auf ganz verschiedene Art und Weise. Und zum Beispiel auch durch einen selbstverschuldeten Konkurs. Ich sage nicht, jeder Konkurs ist selbstverschuldet. Es gibt Leute, die machen Konkurs und die wissen genau, so. Und am Schluss, meine Firma ist dann kaputt, aber ich habe meine Sicherheiten auf der Seite. Und das wirklich eben fahrlässig eingehen, ist ein Ausdruck von Habsucht. Und das nennt der Apostel Paulus hier Götzendienst. Und er sagt, im Blick auf diese fünf Beispiele, es kommen dann noch weitere dazu, Vers 6, um derentwillen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Der Zorn Gottes, der kommt, das bedeutet, dass diese Gerichte, die im letzten Buch der Bibel beschrieben sind, die Gerichte der Apokalypse, der Offenbarung, die werden über die Welt kommen in der Zukunft. Und wir sehen die Vorbereitung sehr deutlich, dass diese Dinge vor uns stehen. Aber wichtig ist festzuhalten, ab Offenbarung 4 ist alles noch in der Zukunft. Und auch die sieben Siegel, die beschrieben werden ab Offenbarung 6, da ist kein einziges Siegel ist erfüllt. Ist alles noch in der Zukunft. Es gibt Leute, die bringen die gläubigen Leute durcheinander und behaupten, ja, das erste Siegel ist möglicherweise oder sogar sicher schon erfüllt und jetzt kommen auch die weiteren hier. Nein, ist alles noch nicht erfüllt. Wir haben über Endzeit bereits 180 erfüllte Prophezeiungen. Aber es gibt auch ganz viele, die sehen wir, die sind in der Zukunft und die können erst in Erfüllung gehen nach der Entrückung der Gemeinde. Solange wir da sind, noch nicht. Aber dann mit gewaltigen Schritten. Und es ist so schrecklich, dieser Zorn Gottes über diese Welt zu sehen, wie das ausführlich beschrieben wird in Offenbarung 6 bis 19, bis zur Wiederkunft Christi als Richter und König der Welt. Und der Apostel Paulus sagt, das kommt nicht einfach so, sondern es hängt ganz konkret zusammen mit diesen Dingen. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Um eben mal fünf Beispiele zu nennen. Und darum müssen Christen sich sagen, also diese Dinge können doch in meinem Leben keinen Platz haben. Ich habe Frieden mit Gott. Und in 1. Thessalonicher 1 heißt es, der Herr Jesus wird kommen und wird uns bei der Entrückung retten vor dem kommenden Zorn. Und dann kann ich doch diese Dinge nicht stehen lassen. Und das gibt noch stärkere Überzeugung. Diese Dinge haben gar nichts zu suchen in unserem Leben. Und wenn man das wirklich sieht, wie Gott das sieht, dann fällt es einem leichter, diese Dinge auch wirklich zu vermeiden. Man muss eben die Sicht bekommen, wie Gott das sieht, wie schlimm er diese Dinge beurteilt. Und dann sagt er in Vers 7, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also die Kolosser, vor ihrer Bekehrung waren diese Dinge, Dinge, die zu ihrem Leben gehörten. Die lebten so. Aber dann haben sie sich bekehrt. Übrigens sagt Paulus hier nicht, sie seien die Söhne des Ungehorsams. Er sagt, um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Was ist gemeint mit den Söhnen des Ungehorsams? Nun, man kann das herausfinden mit Epheser 2. Dort beschreibt nämlich Paulus das Gleiche, aber ausführlicher. Er beschreibt das alte Leben nicht der Kolosser, sondern der Epheser. War genau gleich. Epheser 2, Vers 1. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf oder Zeitgeist dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Sieht man, hier spricht er über zwei Typen von Menschen. Die Söhne des Ungehorsams, Vers 2, und die Kinder des Zorns. Und da sagt Paulus, wir alle waren Kinder des Zorns. Aber wer sind die Söhne des Ungehorsams? Merkt man den Unterschied, Sohn und Kind. Das ist eine deutliche Unterscheidung an Reife. Die Söhne des Ungehorsams, das sind ausgereifte Menschen im Bösen. Und das sind solche, die den Zeitgeist prägen. Und wenn man so die Geschichte, sagen wir, des 21. und 20. Jahrhunderts so überschaut, auch die Geschichte der Philosophie, dann sieht man ganz bestimmte Männer und Frauen, die haben Schlüsselrollen gespielt in der Entwicklung des Zeitgeistes, in dem wir jetzt leben. Und die haben das theoretisch aufgeschrieben, in Schriften vor Jahrzehnten verfasst und heute hochaktuell, weil daraus gerade die großen Probleme unserer Gesellschaft kommen daraus heraus. Und die haben das als Theoretiker niedergelegt. Wenn ich jetzt beginne, einzelne Namen zu nennen, es kommt nicht so gut heraus, weil man dann nur noch an diese wenigen Namen denkt und dabei sind noch viele weitere dabei. Ja, aber da könnte man also ganz konkret solche Menschen aufzählen, die haben den Zeitgeist geprägt. Das sind die Söhne des Ungehorsams. Und alle, die darin gelebt haben und sich prägen ließen, das sind die Kinder des Zorns. Das ist also ein Unterschied. Aber als Kinder des Zorns haben alle diesen Zorn Gottes verdient. Aber es gibt einen Ausweg, und das ist wenn wir Frieden mit Gott bekommen. Wenn wir unsere persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und Gott danken, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dann vergibt uns Gott und schenkt, dass wir mit Gott Frieden bekommen. Und ich gehe weiter in Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Jetzt haben wir 5 Dinge gesehen. Jetzt kommt noch weiteres dazu. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Und da sagt jetzt Paulus, legt ab. Vorhin hat er gesagt, nekrotisiert diese Glieder. Und jetzt sagt er, legt ab. Also es ist wie ein Kleid ausziehen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Irgendein bestimmtes Kleidungsstück, das dreckig geworden ist, ausziehen und dann hinschmeißen. Ja, ja, weil das kommt dann sowieso. Das kommt dann in die Wäsche, ja. Muss man nicht schön hinlegen. Also das war kein Aufruf an Männer, das noch schlimmer zu machen, womit die Frauen schon Mühe haben. Aber eben so mit Entschiedenheit, ich habe genug, weg. Das ist hier gemeint, diese Gesinnung, legt ab, ausziehen und wegwerfen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Das sind also auch Dinge, wo man sich entscheiden muss. Das ist keine Option. Und das sind Dinge, die man sich auch gut überlegen muss, gerade wenn es geht um Zorn und Wut. Zorn ist noch gezielter und Wut ist dann schon mit Blindheit verbunden. Das sind unterschiedliche Grade. Aber das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel in der Kindererziehung. Kinder sind so etwas Schönes, ja? Und manchmal gibt es Situationen, wo die so ärgerlich sein können, ja? Dass Eltern zornig werden. Dann sind sie noch kontrolliert. Und wenn sie dann wütend werden, dann sind sie nicht mehr kontrolliert. Und das geht gar nicht. Und da muss man sich auch sagen, was mache ich, wenn ich wieder in diese Situation komme? Dass wirklich das Kind mich da so ärgert, dass ich wütend werde. Das muss man sich vorher überlegen. Was mache ich dann? Zum Beispiel kann eine Hilfe sein, dass man sich sagt, sobald ich das merke, es kommt, gehe ich in ein anderes Zimmer und bete. Ja? Da muss nicht der Sohn sagen, Papa, komm herunter. Komm herunter. Ja. Wow, das sind Momente. Ja, dann kann man sich noch mehr in Selbstkontrolle eben üben. Aber so gibt es eben Dinge, man muss sich überlegen, was mache ich in einer solchen Situation? Diese Wut ist ein No-Go. Verlust der Selbstkontrolle, es geht gar nicht in der Erziehung. Und muss man sich eben überlegen, das darf nicht mehr sein. Wie kann ich das machen, dass das nicht nochmals geschieht? Und das kann echt eine Hilfe sein. Eben, darum dieser Aufruf, legt ab. Das sind nochmals 5 Dinge. Jetzt haben wir schon 10 Dinge, ja? Gibt noch mehr. Ist nur eine Auswahl. Ah, in Vers 9 ist noch plus 1. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Es ist sehr wichtig. Man muss sich ganz klar sagen, Lügen ist für Christen ein No-Go. Aber das muss man sich auch vorher mal ganz klar bewusst machen. Wie mache ich, wenn ich in diese und diese Situation komme? Und das kommt vor unter Christen. Aber man sagt, das geht gar nicht. Und da muss man sich auch eben vornehmen, wenn ich in eine solche Situation komme, das ist keine Option, um irgendeinen Konflikt zu lösen. Und der Apostel Paulus begründet das: Ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Was ist der alte Mensch? Das ist eben nicht die sündige Natur in uns. Die können wir nicht ausziehen. Die haben wir so lange bis zum Tod. Und darum hat jeder Christ tagtäglich Versuchungen, die aus der Sünde herauskommen. Aus dem Fleisch. Aber wir sind dem nicht ausgeliefert, weil wir dieser Natur nicht mehr folgen müssen. Und weil wir wissen, wie man eben auch aktiv eben Vorsorge leistet und Glieder abbindet. Ja? Das ist eine große Hilfe. Und hier sagt Paulus: Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Der alte Mensch ist nicht die sündige Natur, sondern das ist unser ganzes altes Leben. Also, wenn jemand sich bekehrt, macht er mit seinem alten Leben Schluss. Und es ist wie eben ein Kleid, das man auszieht und nicht, das kommt nicht in die Wäsche. Ich habe das vorhin so angedeutet, ja. So ein Kleidungsstück, das besonders schmutzig geworden ist und dann, das kommt ja sowieso in die Wäsche. Nein, das kommt ins Feuer. Es gibt Kleider, die muss man verbrennen. Ja, ich meine, da können Leute etwas erzählen, die im Beruf mit gefährlichen Substanzen zu tun gehabt haben, ja. Das kann man dann nicht mehr in die Wäsche tun. Und da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Was der Chef hat, ich sage jetzt nicht wem, in unserer Familie gesagt, das kann man wieder waschen. Das geht überhaupt nicht. Denn diese Dinge bringt man gar nicht mehr weg. Das bleibt gefährlich. Nein, das sind Kleider, die müssen entsorgt, und zwar richtig entsorgt und vernichtet werden. Der alte Mensch ausgezogen, das alte Leben ist vorbei. Das drückt man in der Taufe aus durch das Untertauchen. Das alte Leben ist vorbei. Und dann sagt Paulus: Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Bei der Bekehrung zieht man den neuen Menschen an. Und das ist das, was man als Christ ist ab der Bekehrung. Ab dem Moment, wo man Frieden mit Gott hat. Das ist der neue Mensch anziehen. Und da in einem Prozess, nicht wahr, es wird hier gesagt, der erneuert wird im Prozess zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Man wird dem Herrn immer ähnlicher. Und dann erklärt der Apostel Paulus: Und jetzt, wenn es geht um die Menschen, die einen ganz neuen Anfang gemacht haben mit Jesus Christus, da gilt: Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Was wird hier aufgezählt? Nun, wenn wir mal herausgreifen: Sklave, Freier. Zur Zeit der Römer, das war die Zeit der Kolosser, da gab es im Römischen Reich ganz viele Menschen, die gehörten zur Klasse der Sklaven. Übrigens, denen ging es nicht einfach per se, also an sich, schlecht. Es gab ganz viele gute Sklavenhalter, die haben ihren Sklaven ganz gute Stellung gegeben. Die waren Lehrer, ihre Kinder zum Beispiel, und die hatten eine ganz gute Position, aber sie waren Sklaven. Die konnten nicht einfach sagen: Hallo, tschüss, heute gehe ich. Es war mein letzter Arbeitstag. Nein, die blieben. Aber es gab viele Sklaven, denen ging es gut, aber sie waren Sklaven. Sie konnten nicht frei entscheiden. Und da gab es auch Sklaven, denen ging es ganz schlecht. Aber das war ganz unterschiedlich. Nur im Vergleich zu den Freien, das waren eben die höhere Gesellschaftsschicht ausmachten im Römischen Reich. Also man kann sagen, mit den Ausdrücken Sklaven, Sklave, Freier, werden die verschiedenen sozialen Schichten angesprochen. Und die gibt es in allen Gesellschaften. Es gibt solche, die eine höhere Stellung haben, tiefere Stellung haben. Und natürlich im Kommunismus wollte man die höhere Klasse stürzen und die Gleichheit aller Menschen erreichen. Aber was passiert? Die oben wurden gestürzt und jetzt sind die von unten oben. Und man hat wieder ein Zweiklassensystem. Ja, man hat das gesehen in der Sowjetunion. Und wer sind die Oligarchen, die Reichen? Ja, das waren solche, die eben jetzt oben sind. Weil die kamen durch das politische System nach oben. Das ist in China auch. Es gibt nicht, alle sind gleich. Sonst gibt die oben sind und es gibt die unten sind. Überall. Aber, hier sagt Paulus, das spielt in der Gemeinde keine Rolle. Und wir gehen nicht in die Gemeinde, weil wir gerne so unter uns sind. Die von der höheren Gesellschaft, die auch großes Bankkonto haben. Nein, diese Dinge spielen für uns keine Rolle. Weil wir wissen, Christus zählt. Und was uns verbindet ist, dass wir ihn kennen. Christus alles. Und in allen, er wirkt in allen. Ob man aus der Unterschicht ist oder aus der Oberschicht. Aber noch mehr. Er sagt, wo nicht ist Grieche und Jude. Mit Grieche hat man bezeichnet damals die römischen Bürger im östlichen Teil des Römischen Reiches, wo Griechisch die Hauptsprache war. Nicht Latein, Griechisch. Das waren die Griechen. Und dann gab es in diesem Römischen Reich ein Volk, das war ganz speziell, die Juden. Sie glaubten nur an einen einzigen Gott, aber den haben die Römer ein besonderes Vorrecht gegeben. Ausnahmsweise dürft ihr das ausleben. Und ihr müsst keine Kompromisse machen, ihr müsst dem Kaiser nicht Opfer bringen. Boah. Aber die waren nicht beliebt. Antisemitismus war auch im Römischen Reich üblich. Die meinen immer Spezialbehandlung. Und in der Legion, wenn die in die Armee gingen, am Sabbat, wollten die nichts tun. Und die waren gehasst. Aber es war so eine Gruppe für sich. Und hier sagt der Apostel Paulus, bei uns in der Gemeinde spielen diese ethnischen Unterschiede oder politisch-ethnischen Unterschiede, ob Grieche oder Jude, spielen keine Rolle. Und dann sagt er noch Beschneidung und Vorhaut. Könnte man sagen, das ist das Gleiche. Nein, da geht es jetzt wirklich um den religiösen Unterschied. Zwischen Juden in ihrer Glaubenshaltung war das eine ganz andere Welt als die unbeschnittenen Römer. Wenn er sagt, Grieche, Jude, das ist mehr die politische Zerrissenheit. Ja? Zwei ganz verschiedene Lager. Aber Beschneidung, Vorhaut, religiöse Unterschiede. All diese Konflikte spielen in der Gemeinde keine Rolle mehr. Es geht um Christus. Er macht alles aus. Und er sagt, wo der Weg durchgeht. Aber dann sagt er, Barbar. Die Barbaren, das waren eben solche Stämme, die es zwar auch im Römischen Reich gab, ganz viele, aber die hatten kein römisches Bürgerrecht. Und die betrachtet man sowieso als etwas Untermenschen. Das Wort Barbar ist die Übersetzung von Griechisch Barbaros, noch Os, männliche Endung, angehängt. Barbaros. Woher kommt das Wort? Die Griechen haben sich gesagt, diese Stammesleute, heute würde man sagen, diese Tribals, die haben gar keine richtige Sprache. Wenn man die hört in ihren Sprachen sprechen, das tönt bar. Das sind die Barbaren. Also das macht quasi nach dieses komische Sprechen. Und dann sagt er, das spielt auch keine Rolle. Auch die Tribals gehören dazu, die Stammesangehörigen. Und Skyte, das war der Name von einem Barbarenvolk nördlich vom Schwarzen Meer, bekannt als besonders wild. Es waren auch gute Reiter, die Skyten. Nördlich vom Schwarzen Meer, dann auch bis zum Kaspischen Meer. Und ein Teil der Ukrainer geht in ihren Wurzeln zurück auf die Skyten. Jetzt hat man endlich mal eine Stelle im Neuen Testament, wo die Ukrainer noch speziell erwähnt werden. Ja? Und spielt alles keine Rolle, woher man kommt. Ob aus einem kämpferischen, kriegerischen Reitervolk oder sonst von einem Stamm, ob man Jude ist oder Grieche, niemand hat dadurch eine Sonderstellung. Es geht um Christus, der in uns allen wirkt. Und dann sagt der Apostel, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und auch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Ja, jetzt geht es wieder um Kleider. Aber hier geht es jetzt darum, nicht ein Kleid ausziehen und für immer wegwerfen, sondern hier geht es darum, ganz bewusst diese Dinge als ein Kleid anziehen. Und da werden so schöne Namen verwendet für die Gläubigen. Ich mache das ja so in meiner Bibel. Alle Bezeichnungen für die Gläubigen, die streiche ich speziell an mit, in meinem Fall, blauer Farbstift. Drüber. Und dann kann man die Bibel schnell durchgehen und man findet hunderte von Bezeichnungen der Erlösten. Und jeder Name sagt etwas darüber aus, was ist ein Christ, ein echter Christ, Auserwählter Gottes. Gott hat von Ewigkeit her schon an ihn gedacht. Ein Heiliger, das heißt einer, der abgesondert ist vom Bösen, geliebt, von Gott geliebt. Und sieben Dinge sind es, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, jetzt aber echte Demut, nicht die gespielte, aus Kapitel 2, Sanftmut, Langmut, einander ertragen, ja, weil es gibt sehr schwierige Leute. Unter den Griechen, Juden, unter Beschnittenen, denen mit Vorhaut, unter den Barbaren, unter den Skythen, unter den Sklaven, unter den Freien. Und da muss man ertragen können. Und nicht jedes Mal, wenn man irgendwie verletzt wird, denken, jetzt muss ich zu ihm und ich muss das mit ihm besprechen. Wenn man merkt, das ist etwas, da komme ich nicht einfach so darüber hinweg. Unbedingt die Sache klären. Dann sagt Matthäus 18, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Aber es gibt so viele Dinge, merkt man, das sieht er nicht als ein Problem. Und da muss man darüber hinweggehen können. Da sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr tut Unrecht. Es gibt viele Dinge, die muss man einfach ertragen, darüber hinweggehen. Weil wenn wir das nicht so machen, sondern wegen jedem Detail immer die Sachen alles klären wollen, dann sind wir ständig am Klären. Sicher. Ständig. Aber das entlastet, wenn man das einfach stehen lassen kann, wenn man merkt, aber das nagt an mir. Das muss ich besprechen. Aber das ist eben da drin enthalten, einander ertragend und gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Dass man auch grundsätzlich einfach eine vergebende Haltung hat, wenn man etwas hat gegen jemanden. Aber das ist nicht das Gleiche, diese Vergebung, wie die in Lukas, ich habe das auf dem Blatt aufgeführt, das möchte ich noch erwähnen, nämlich Lukas 17, Vers 4. Da sagt der Herr Jesus, wenn dein Bruder gegen dich sündigt und er kehrt siebenmal am Tag um und sagt, dass es ihm leid tut. Wenn der Schuldige sich entschuldigt, dann heißt, sagt der Herr Jesus, so vergib ihm. Jetzt haben manche daraus abgeleitet, ich vergebe nur, wenn er zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt. Und solange er sich nicht entschuldigt hat, und er hat sich schon seit 2 Jahren nicht entschuldigt, vergebe ich nicht. So steht's, wenn er zu dir kommt und sagt, ich habe gesündigt, so vergib ihm. Falsch. Das sind 2 Arten von Vergebung. Hier steht, und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wenn ich einen Grund habe, gegen jemanden zu klagen, dann ist es wichtig, dass ich ihm sofort vergebe, im Herzen. Bevor er das eingesehen hat und sich entschuldigt. Aber wenn er dann auch noch kommt und sich entschuldigt, so vergib ihm. Was heißt das? Dann ist das eine Vergebung von anderer Qualität. Das heißt, dann ist die Gemeinschaft wiederhergestellt. Und die Freude miteinander. Das ist genauso, wenn ein Kind, wie man im Schweizerdeutschen sagt, blöd tut. Und da muss man als Eltern auch dann eine vergebende Haltung haben. Aber wenn ein Kind das einsieht und sich entschuldigt, dann kann man wieder so richtig, die Freude ist wieder da. Und ich meine, wenn ein Kind blöd tut und nachher kommt und sagt, Papi, machen wir zusammen Spiele. Papa, machen wir zusammen ein Spiel? Irgendwie komisch. Da ist etwas und dann tun wir so, wie wenn alles fröhlich und gut ist. Komisch, oder? Ja, wir hätten noch etwas zu klären. Aber eben, wenn das dann geklärt wird, dann ist diese Art von Vergebung ist eine wiederherstellende Vergebung. Also wir müssen unterscheiden, die grundsätzliche Vergebung, jedes Mal, sofort. Das ist hier geboten. Und dann die wiederherstellende Vergebung, wenn es wieder gut kommt. Und manchmal können Beziehungen sogar schöner werden als vorher. Das ist doch schön. Dass sich etwas vertieft. Und hier haben wir dann weiter, wir kommen gleich zum Schluss. Aber das hängt jetzt so direkt miteinander zusammen. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Jetzt haben wir gesehen, das Kleid mit 7 Teilen, Vers 12. Nachdem all die üblen Dinge da weggetan sind. Und jetzt gibt es ein Band, das diese 7 Dinge richtig gehend zusammenschnürt. Und das zeigt, dass die Liebe eigentlich die umfassende Sache ist, die herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, Fähigkeit zu ertragen und vergeben, bewirkt. Und diese Liebe wird genannt das Band der Vollkommenheit über diese ganze Kleidung hinweg. Und dann sagt Paulus in Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das heißt also, das Friedensreich ist bei den Gläubigen schon da in den Herzen. Das hat nichts zu tun mit Ersatztheologie und das tausendjährige Reich ist schon jetzt. Das kommt erst in der Zukunft. Aber wir kennen bereits den Friedefürsten. Und darum regiert er schon jetzt. Der Friede des Christus, und Christus heißt Messias, das ist der König. Der Messias regiert als König in den Herzen der Erlösten. Und der Erlösten, die zusammen ein Leib bilden. Und als Gläubige sollten wir dieser Welt zeigen, Frieden ist möglich. Und wir haben ein gutes Verhältnis, ob Christen aus der Ukraine kommen oder ob Christen eine hohe Stellung in der Bank haben oder ob jemand so und so und so und so, das spielt für uns gar keine Rolle. Christus regiert in unseren Herzen, er ist unser König in unseren Herzen. Und das ist verbunden mit Dankbarkeit. Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Also das Wort von Christus muss reichlich in uns wohnen. Im Psalm 119, Vers 11 heißt es, und das ist in der zweiten Strophe geschrieben, das hat einen besonderen Grund, in allen 22 Strophen ist das so, jede Strophe beginnt immer mit dem gleichen Buchstaben. Erste Strophe immer mit Aleph, zweite immer mit Bet, und so geht es durch das ganze Alphabet von 22 Buchstaben hindurch. Und was steht da in Psalm 119, Vers 11? In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort wohnt im Herzen drin. Und jeder Vers in dieser Strophe beginnt mit Bet. Und Bet war ursprünglich ein Haus, das Zeichen für ein Haus. Ja? Da ist das Wort Gottes zu Hause, im Herzen. Der Gerechte nach Psalm 1, der Tag und Nacht über das Wort nachsinnt, weil es im Herzen drin wohnt. Und so soll das sein bei allen Gläubigen in der Gemeinde, sodass das Wort des Christus reichlich in ihnen wohnt. Und das führt dazu, dass wir diese Weisheit aus dem Wort auch weitergeben, einander. Und zwar, eine Möglichkeit ist, dass wir lehren und ermahnen mit Liedern. Darum ist das gemeinsame Singen unter Gläubigen so wichtig, weil wir dadurch einander ermutigen durch das Wort. Und ich habe hier hingeschrieben, die Erklärung für diese Ausdrücke, Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Da habe ich erklärt, Psalmen, dieser Typ meint speziell biblische Texte, die gesungen werden. Dann Loblieder, das sind ganz speziell Lieder mit einem Text, wo Gott angebetet wird. Aber nicht jedes Lied ist eine Anbetung Gottes. Es gibt auch geistliche Lieder, die einfach geistliche Botschaften, zum Beispiel Ermutigung, weitergeben. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Das ist kein Anbetungslied, aber ein geistliches Lied. Und so können wir einander auch durch Lieder ermutigen. Und was auffällt, hier steht nur singend. Aber in der ähnlichen Stelle in Epheser 5, dort steht singend und spielend. Spielend ist dort das Wort Psallo, das bedeutet eine Saite rupfen. Und dann hat es auch die Bedeutung singen, begleitet mit einem Saiteninstrument. Und warum sagt Epheser 5 singend und spielend? Eben singen mit Instrumentalbegleitung. Jetzt könnte jemand ableiten, wehe, wenn eine Gemeinde nicht mit Instrumenten begleitet, sondern nur a cappella singt, sind sie falsch. Nein, da haben sie den Kolosserbrief, der sagt einfach singend. Das heißt, das mit dem Instrument ist nicht unbedingt nötig. Es kann echt eine Hilfe sein, aber ist nicht unbedingt nötig. Singend in euren Herzen. Und so müssen wir einfach bei dem bleiben, was das Wort sagt. Aber singen und spielen, nach Epheser 5, das sind zwei Tätigkeiten, die müssen zur Ehre des Herrn geschehen. In der Kraft des Heiligen Geistes, von Herzen und wie wir hier lesen, in Gnade, das heißt im Geist der Gnade. Das ist der Ausdruck aus Sacharja 12, Vers 10. Und daraus folgt noch eine letzte Ermahnung. Reden und tun gehört zusammen. Beides soll unser Leben so prägen, damit Gott in allem verherrlicht wird. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut in dem Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Und dann kommt ein weiter praktisches Thema nächstes Mal. Da geht es ganz konkret um Anweisungen für Frauen, für Männer, für Kinder, für Väter, für Angestellte und dann auch für solche, die Arbeitgeber sind. Es wird auch weiterhin ganz praktisch und konkret. Aber das, was wir heute gesehen haben, das ist die allgemeine Grundlage auch für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die dann ab Vers 18 aufgeführt werden.